Wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich möchte anfangen mit einer Geschichte, die unglaublich ist und die wahr ist. Es war der Ostermorgen und die 12 Nonnen hätte man wohl eher bei so einer Vorbereitung eines Ostergottesdienstes erwartet. Stattdessen klettern sie in 12 Fässer, um sich damit aus ihrem Kloster schmuggeln zu lassen. Diese Szene oder die Geschichte, diese Aktion geht zurück auf einen Mann, den ihr wahrscheinlich kennt, nämlich Martin Luther. Martin Luther hat ja gelebt von 1483 bis 1546 und er ist einer der Menschen, wo ich glaube, mit dem größten Einfluss auf die Weltgeschichte außerhalb der Bibel. Also er war unterwegs, wurde fast vom Blitz getroffen, hat es überlebt, das hat ihn aber so geschockt, dass er beschlossen hat, Gott, weil ich das hier überlebt habe, ich werde Mönch. Ja, weil damals das Beste, was du machen kannst, um Gott zu dienen, oder das Frömmste war, Mönch oder Nonne zu werden. Also ist er ins Kloster und hat die Bibel studiert und gelesen, hat versucht herauszufinden, wie Gott ist, was er will und so. Und man muss wissen, zu der Zeit haben die Leute geglaubt, dass man sich vor Gott selbst bestrafen muss für seine Sünden. Also um gerecht zu werden, haben die Leute sich mit so Peitschen auf den Rücken geschlagen, um irgendwie die Schuld, die man hat, loszuwerden oder irgendwie zu sühnen. Das ist richtig verrückte Sachen, was die da gemacht haben. Und Luther liest dann selber mal die Bibel und liest da so Stellen in Römer 3, Vers 26 oder auch in Galater 2, Vers 16 und findet da Stellen, wo es heißt, Gott allein ist gerecht und er spricht Menschen von ihrer Schuld frei, nämlich wenn man an Jesus Christus glaubt. Und dann hat es ihn getroffen mit dieser Erkenntnis, meine Güte, nur Gott kann uns von unserer Schuld befreien und wir müssen dazu an Jesus glauben. Wir können das nicht selbst. Es war für ihn die total neue Erkenntnis, das gilt übrigens für uns heute auch noch. Also manchmal haben wir das Bedürfnis, durch unsere Werke, durch unsere Taten, durch das, was wir leisten, wie gut wir sind, wie gut wir Schlechtes mit Gutem versuchen aufzuwiegen und so weiter, uns irgendwie besser darzustellen vor Gott. Aber wie Luther es damals schon erkannt hat, es geht darum, in allererster Linie, dass wir an Jesus Christus glauben und daran, dass er uns von dieser Schuld befreit hat und will. Und es hat ihn so, das war für ihn so eine neue Erkenntnis, weil es alles komplett anders war als das, was er so in dem Umfeld und durch die Kirche, die da war, irgendwie gehört hatte. Also hat er diese Erkenntnisse alle aufgeschrieben, 95 Stück, hat die an die Tür der Kirche genagelt, 95 Thesen von Luther. Und diese Erkenntnis von Luther hat alles verändert, hat verändert, wie das Christentum über die Errettung durch Jesus nachdachte. Und das war sowieso so eine Zeit des Umbruchs, ja, da hat irgendwie Johann von Gutenberg gerade die Buchpresse erfunden und dann haben sich Galileo und Kopernikus darüber gestritten, wie flach die Erde ist und zwischendrin in diesem ganzen auch globalen Veränderung war Martin Luther als geistlicher Leiter und hat versucht, wieder neu in den Fokus zu rücken, was Gott eigentlich wirklich wichtig ist. Und eine Sache, die Martin Luther auch neu wichtig wurde, diese Frage, ja, was will denn Gott von mir? Und eine sehr verbreitete Ansicht damals war, dass eigentlich das Frömmste, was man machen kann, ist ins Kloster zu gehen, sich rauszunehmen, den ganzen Tag Bibel zu lesen, lauter Gelübde abzulegen, nicht zu heiraten, sich da in eine Kammer einzuschließen und fertig. Und dann ist ihm klar geworden, ja, wie will ich denn aber Menschen für Jesus erreichen, wenn ich in meiner Kammer sitze. Und dann hat er das irgendwie völlig neu überdenken müssen. Ja, wie ist es denn mit diesen nicht verheiratet, keine Kinder, sich in einem Kloster zu verschanzen und so weiter. Und kam zu dem Schluss, nein, eigentlich ist es doch viel besser, rauszugehen, unter den Menschen zu leben, ins Gespräch zu kommen, zu heiraten, Kinder zu haben. Und das war komplettes anderes Denken, ja, weil man damals dachte, die richtig frommen Leute, die gehen halt ins Kloster und alle, die halt nicht fromm genug sind, die das Leben nicht schaffen, die heiraten eben und die kriegen halt dann Kinder und leben halt ein Leben wie alle anderen. Aber Martin Luther hat erkannt, nee, hat für sich dann entschieden, nein, ich will kein Mönch mehr sein, ich will mein Leben auch genießen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und hat das eben auch aufgeschrieben, hat so eine Schrift also verfasst über Gelübde und über diesen Text, über seine Gedanken zum Thema Mönche und Nonnen und dass es doch besser wäre zu heiraten. Und dieser Text ging natürlich so unter der Hand, der war eigentlich nicht so gern gesehen, aber der ging so unter der Hand, hat er sich verbreitet und hat auch seinen Weg in die Klöster gefunden, unter anderem das Kloster Marienthron, wo eben diese 12 Nonnen waren. Das haben die dann auch heimlich gelesen, also waren es mehr Nonnen, aber diese 12 haben das auch gelesen und gedacht, klingt gut, machen wir. Also haben sie sich gedacht, wir haben erkannt für uns, nach dem, was Luther da schreibt, wir wollen auch heiraten und wollen hier weg. Aber damals, wenn man sich verpflichtet hat, dann war das gar nicht so leicht, da wieder rauszukommen. Also haben sie Luther einen Brief geschrieben, hilf uns mal bitte hier auszubrechen. Luther hat gesagt, gut, kriegen wir hin, ich arbeite an einem Plan, hat dann da mit in diesen Plan eingebaut, diesen Lebensmittellieferanten von dem Kloster, hat mit dem dann abgesprochen, dass er quasi die vollen Lebensmittelfässer hinbringt, in die leeren, die Nonnen einpackt und dann die dann heimlich rausschmuggelt, ihnen hilft, aus dem Kloster auszubrechen. Das hat auch tatsächlich funktioniert, es war natürlich alles illegal, aber hat funktioniert. Und nachdem wir dann draußen waren, sind die Nonnen wieder zu ihren Familien zurück und haben sich da gefreut und ihres Lebens und haben dann eben sich auf die Suche begeben nach Männern, die sie heiraten können. Es hat auch gut funktioniert, bis auf eine. Eine Nonne hat einfach keinen gefunden. Ja? Es war die Katharina, so hieß die. Die Katharina hatte eine sehr schwierige Partnerschaftssuche. Da gab es irgendwann mal einen, dann, der sah ganz vielversprechend aus, da war ja auch quasi verlobt, aber das hat sich dann kurz vorher wieder zerschlagen, da waren dann auch die Eltern dagegen und so weiter. Gut, dann hat sie gesagt, Luther, hilf mir doch mal. Dann hatte Luther versucht, so ein bisschen zu vermitteln, hat ihr dann einen anderen Typen vorgestellt, namens Kasper. Der war aber auch so, der hat vielleicht seinen Namen alle Ehre gemacht, man weiß nicht so genau, auf jeden Fall hat die Katharina gesagt, also alle nehme ich, aber den nicht. Und so ging das eben fort. Am Ende hat sie einfach keinen gefunden. Es war irgendwie schwierig. Ich muss dazu sagen, also die Geschichtsbücher sagen auch so ein bisschen, sie war jetzt auch nicht ganz leicht zu vermitteln, die Dame. Also sie war anscheinend weder wirklich hübsch noch sehr angenehm. Luther selbst sagt, sie hat den unglaublichen Dickschädel und die konnte auch ein bisschen überheblich sein. Sagen wir einfach mal, mit Katharina war nicht so einfach auszukommen, aber so war sie eben. Und sie war auch recht forsch, denn als das Ganze irgendwie nicht funktioniert hat, ist sie zu Luther und sagte, so mein lieber Herr Luther, fassen wir mal kurz zusammen. Also nur mal, dass du weißt, wie es mir so geht. Mit 6 Jahren ist meine Mutter gestorben, mit 9 kam ich ins Kloster, mit 16 wurde ich Nonne. Seitdem lebe ich als Nonne, fernab von jedem Mann, bin jetzt wegen dir hier ausgebrochen, um irgendwie einen zu heiraten. Und wenn ich keinen finde, dann schuldest du mir einen Ehemann. Und wenn du keinen findest, dann bist du das. Naja, der Luther war 40, auch Single, hat sich aber eigentlich vorgenommen, nie zu heiraten, weil es aber nicht so sein Ding ist, dachte er zumindest. Aber die Argumente auf der Seite von der Katharina waren halt doch sehr stark. Also er konnte sich nicht wirklich rausreden und er fühlte sich natürlich auch irgendwie dann da verpflichtet, weil er hat ihr das Ganze ja irgendwo indirekt eingebrockt. Ne, kurzum, pragmatisch. Im Juni 1525 fragt er die Katharina, willst du meine Frau werden? Sie sagt ja, und am gleichen Abend haben sie geheiratet. Das ging schnell und schwuppdiwupps war er in einer Ehe. Nachdem Martin Luther, also es ist echt schon witzig, nachdem er eigentlich seinen ganzen Freund gesagt hat, heiratet nicht und so, das ist schon und so, wird wirklich berichtet, Martin Luthers Freunde weinten bitterlich. Also ich glaube, es gibt viele, viele Konstellationen und Bedingungen und Umstände, unter denen man eine Ehe starten kann, aber ich glaube, ihr stimmt mir zu, dass es nicht die allerbeste ist. Also es war denkbar schwierig, auch überhaupt sich mal anzunähern. Man muss ja sich auch vorstellen, ja, die Katharina als Nonne, die hatte quasi fast ihr ganzes Leben kaum Männer um sich. Die hat gar keine Ahnung, wie man mit denen redet. Und Martin war es sowieso, also der war der typische Junggeselle durch und durch. Hat ein eingestaubtes Haus, hat kaum geputzt, der hat anscheinend angeblich ein Bett aus Stroh, das Stroh nie gewechselt, ja, wie heute halt auch mit den Laken, aber so typisch, wie man sich es vorstellt, hatte Schweißgeruch, hat sich schlecht ernährt, manchmal die Manieren, naja, sie war auch so am Reinfinden, also die ersten Gespräche waren bestimmt die Katastrophe, so und, hi, bei dir so, also kann man sich gar nicht wirklich vorstellen, wie das wohl war. Aber irgendwie haben sie sich zusammengerauft. Also die haben am Anfang auch gar kein Geld gehabt, hatten nicht eigenes. Dann haben sie von so einem Gutsherrn irgendwie dann so ein altes Bauernhaus, Klosterhaus zur Verfügung gestellt bekommen. Das haben sie dann irgendwie hergerichtet. Es war nicht, also Luther hat dann, ist dann da eingezogen und dann die Katharina auch damit und hat dann erstmal dafür gesorgt, dass das ganze Ding entrümpelt wird und ich stelle mir vor, sicher auch da einiges rausgeworfen und versucht da ein schönes Heim draus zu machen und sich so irgendwie zu arrangieren. Die zwei haben auch relativ schnell ein Kind bekommen, dann noch eins, dann noch eins, dann noch eins, insgesamt 6 Stück. 3 Jungs, 3 Mädchen. Tragischerweise starb die älteste Tochter im Alter von 13. Das war, glaube ich, auch eine sehr schwierige Zeit, aber hat die zwei auch zusammengeschweißt. Und so haben sie sich irgendwie arrangiert. Der Luther war so ein alter Workaholic, der hat auch sich total schlecht ernährt, hat auch Magenprobleme gehabt und so. Also hat seine Frau Katharina angefangen, Garten anzulegen, Gemüse anzupflanzen, zu gucken, dass ihr Mann einigermaßen gut versorgt ist. Man ist sich eigentlich relativ sicher, dass Martin Luther ohne seine Frau deutlich früher gestorben wäre. Der hätte sich irgendwie überarbeitet oder was auch immer. Also die hat schon ein bisschen geguckt, dass er da auch Pausen macht und so weiter. Und weil sie ja nicht viel Geld hatten, war Katharina auch erfindungsreich, hat das Haus irgendwie so ein bisschen umgebaut zu einer Art Gästehaus, dass Studenten von der Uni da irgendwie für ein bisschen kleines Geld übernachten und essen konnten, hat dann teilweise für 30, 40 Leute gekocht. Und so haben sie dann irgendwie es geschafft, über die Runden zu kommen und es wird immer besser. Also da könnte man jetzt auch total viel dazu erzählen, aber ich finde es interessant, was so mit der Zeit passiert ist bei den beiden, denn zwischen Katharina und Martin entstand über die Zeit irgendwann eine Freundschaft, eine unglaublich gute Freundschaft. Wenn man die Briefe und Texte von Martin Luther liest, dann geht es in der Regel irgendwie immer gegen den Papst und gegen die katholische Kirche und so, das ist immer auch ganz lustig, aber in einigen Briefen erwähnt er auch seine Frau, manchmal auch Briefe, gibt es auch Briefe zwischen ihm und seiner Frau und das Interessante ist, wenn man diese Briefe so anschaut, wie sich die Art und Weise, wie Martin Luther seine Frau erwähnt oder auch über sie mit ihr schreibt, über die Zeit verändert. Die Art wird immer sanfter und man merkt, dass sie zwar immer mehr so ein verbündetes Team werden. Es gibt auch ein Erlebnis, wo seine Frau, die Katharina, Martin das Leben rettet. Da ist Martin eingeladen auf so einer Predigtveranstaltung, irgendeinen Vortrag und sie träumt relativ kurz vorher davon, dass irgendwie, wenn er zu dieser Veranstaltung geht, dass da Leute gibt, die ihn umbringen wollen. Und sie erzählt ihm das und sagt, irgendwie, ich habe den Eindruck, geh da nicht hin. Und Martin, der auch ein alter Sturkopf ist, der hat aber dann doch auf seine Frau gehört, vertraute darauf, dass der Heilige Geist in seiner Frau da irgendwie auch ihm richtigen guten Rat gibt und er hört auf sie. Und tatsächlich stellt sich dann einige Wochen später raus, dass es einen Mordkomplott gab, dass er gestorben wäre, wenn er gegangen wäre. Sie wird eine Verbündete von Martin. Und sie ermutigt ihn bei den meisten seiner Texten arbeiten, unterstützt ihn, sitzt manchmal, wenn er Briefe schreibt, neben ihm und er erwähnt sie in seinen Briefen, so nach dem Motto, wirklich, Katharina sitzt auch hier, sie sagt Hi und erwähnt sie dann. Und Martin Luther, finde ich auch faszinierend, hat ganz viele so Kosenamen für seine Frau. In seinen Briefen nennt er sie Frau Katharina, meine wahre Liebe, mein Morgenstern zu Wittenberg, meine Herzliebe Käthe, mein Geschenk Gottes. Da gibt es noch viele mehr. Man könnte sicher noch viel, viel mehr erzählen, aber wenn man hier mal die Geschichte kurz zusammenfasst, dann muss man sich mal bewusst machen, dass die zwei eigentlich sich gar nicht mochten, zumindest nicht anziehend fanden am Anfang. Ja, dass Martin irgendwo indirekt dafür gesorgt hat, dass Katharina aus dem Kloster ausbricht, um zu heiraten. Er fühlt sich also verpflichtet, sie heiraten, haben am Anfang eine Zweckehe und aus zwei Menschen, die sich am Anfang arrangieren, werden Freunde. Martin Luther sagt über seine Frau und über die Ehe Folgendes: Eine Frau ist der beste Gefährte für das Leben. Es ist der höchste Schatz auf Erden, eine liebe Hausfrau zu haben. Und er sagt auch, es gibt keine lieblichere, freundlichere, holdseligere Gemeinschaft und Gesellschaft als eine gute Ehe. Und worüber Martin redet, ist Freundschaft. Freundschaft. Und als ich mich vorbereitet habe, wurde mir dieser Gedanke beim Thema Ehe irgendwie nochmal ganz neu bewusst. Und ich hoffe mir irgendwie, dass ich euch da auch anstecken kann, eben Ehe oder Beziehung auf eine andere Art und Weise zu sehen. In der Ehe geht es um Freundschaft. Es geht auch um andere Dinge, aber es geht definitiv um Freundschaft. Es gibt einen Psychologe, John Gottman, der mit 90%iger Wahrscheinlichkeit, wenn er Paare beobachtet, vorhersagen kann, ob die sich irgendwann mal scheiden lassen oder nicht. Und das Interessante ist, er sagt, Männer und Frauen sind sehr unterschiedlich, aber es gibt eine Dinge, die beide gemeinsam haben. Und zwar, wenn man Männer und Frauen fragt, was ihnen in Ehe oder Beziehung oder in Ehe wichtig ist, dann antworten über 70%, dass sie sich wünschen, dass ihr Partner der beste Freund ist. Und das Verrückte ist ja, auch wenn man jetzt an Gott glaubt oder als Christ unterwegs ist, man kann alle Bibelstellen zum Thema Ehe kennen, aber in der Ehe keine Freunde sein. Man kann die richtige Einstellung, die richtige Theologie haben, man kann vieles richtig machen und trotzdem muss man nicht zwingend in der Ehe Freunde sein. Und was ich mir wünsche, ist, dass ihr natürlich alles wisst, was es zum Thema Ehe in der Bibel zu wissen gibt und möglichst viele Bibelverse, gar keine Frage, aber ich wünsche mir, dass wenn ihr in einer Beziehung oder verheiratet seid, dass ihr Freunde seid. In der Ehe geht es um Freundschaft. Und als ich mich vorbereitet habe, habe ich versucht, Bücher zu finden über das Thema Ehe, wo es Passagen zum Thema Freundschaft gibt. Und es ist fast unmöglich. Also ich habe so gut wie nichts gefunden. Weiß nicht warum. Ein Hoffnungsschimmer war noch, aus dem 5. Jahrhundert gibt es ein Buch von dem Bischof Augustinus, der hat über Freundschaft und Ehe geschrieben und er schreibt über Freundschaft einen kleinen Text und ich würde ihn euch einfach mal vorlesen, was für ihn Freundschaft ist. Er schreibt, miteinander zu reden und zu lachen, sich gegenseitig Gefälligkeiten zu erweisen, gemeinsam gute Bücher zu lesen, gemeinsam zu scherzen und zugleich Achtung zu geben. Gelegentlich anderer Meinung zu sein, aber ohne Gehässigkeit, so wie wenn man mit sich selber manchmal im Widerstreit liegt. Gerade durch Meinungsverschiedenheiten die vorherrschende Eintracht zu würzen, einander was zu lehren und voneinander zu lernen. Abwesende schmerzlich vermissen und Zurückkehrende freudig empfangen. Durch Zeichen der Liebe und Gegenliebe, die von Herzen kommen. Ich fand es irgendwie schön formuliert, Freundschaft. Und bei der Beschreibung von Augustinus über Freundschaft muss ich irgendwie nachdenken über Gott. Denn wir glauben an Gott, der eins ist, aber der auch aus drei Persönlichkeiten besteht, nämlich Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir nennen es die Dreieinigkeit. Eine andere Art und Weise, die Dreieinigkeit zu betrachten, dachte ich, ist, dass Gott ein Freund ist, und dass Gott Freunde hat. Gott selbst ist Freund und hat Freunde. Und Gott hat uns, jeden, der hier sitzt, der hier zuhört, auch online, nach seinem Bilde geschaffen, nämlich für Beziehungen mit ihm und miteinander. Und das lesen wir auch, wenn wir in die Bibel schauen. Also wenn wir schauen, ganz am Anfang der Bibel, in 1. Mose 2, Vers 18, bevor die Sünde in die Welt kommt, wo man definitiv sagen kann, das ist schlecht. Also Sünde war noch nicht da, es war bis jetzt alles gut, aber Gott sagt schon, eine Sache ist nicht gut. Denn da heißt in 1. Mose 2, 18, Gott der Herr sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm jemand zur Seite stellen, der zu ihm passt. Adam hatte Gott über sich, hatte die komplette Schöpfung, alle Tiere unter sich, aber er hatte keinen Partner, keinen Freund an seiner Seite, mit dem er durchs Leben gehen kann. Also war Gottes Antwort auf dieses fehlende Puzzlestück eine Ehefrau. Die erste Freundschaft zwischen zwei Menschen in der Weltgeschichte war also die Freundschaft zwischen einem Ehemann und einer Ehefrau. Fand ich irgendwie verrückt. An einer anderen Stelle in der Bibel, im Hohen Lied 5, Vers 16, da beschreibt eine Frau ihren Mann, wie toll er ist und was er alles kann. Und sie endet diese Beschreibung mit einem Satz, den ich euch zeigen möchte, weil ich finde, das bringt das Ganze nochmal auf den Punkt. Sie sagt, das ist mein Geliebter und das ist mein Freund. Auch hier sehen wir, dass in der Ehe man Freunde ist. Es trifft ins Schwarze, die Frau sieht ihren Mann als Geliebten und als Freund. Und das wurde mir irgendwas nochmal neu bewusst, auch euch zu fragen, wie ist eure Freundschaft? Wie ist eure Freundschaft? Wenn du jetzt zum Beispiel ja, verheiratet bist oder in einer Beziehung lebst, oder man kann es auch auf, könnte das auch auf einfach allgemeine Freundschaften beziehen, aber auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du dich als Freund und wie würdest du eure Freundschaft einstufen? Ich finde es eine herausfordernde Frage, weil Freundschaft wichtig ist. Und ich wünsche mir, dass wir uns neu bewusst machen, wie wichtig Freundschaft ist. Weil es ist mein Wunsch. Auch hier in der Gemeinde wünschen wir uns, dass jeder von euch in seiner Freundschaft wächst. Erstens natürlich die Freundschaft zwischen dir und Gott, aber auch in deiner Freundschaft zwischen dir und anderen Menschen und ganz besonders, wenn du verheiratet bist oder zwischen dir und deinem Partner. Freundschaft. Freundschaft ist so, so wichtig. Es gibt ein gutes Sprichwort, was es für mich so auf den Punkt bringt, nämlich Freundschaft verdoppelt die Freude und halbiert das Leid. Freundschaft verdoppelt die Freude und halbiert das Leid. Es ist egal, wo du im Leben durch musst, durch welche Täler, es ist immer besser, einen Freund dabei zu haben. Und als ich über Freundschaft noch nachgedacht habe, fiel mir auf, dass es im Grunde so zwei Arten von Freundschaft in der Ehe gibt, zwei Aspekte von Ehe, und die will ich euch jetzt noch zeigen. Die erste lautet Schulter an Schulter. Ich erkläre euch, was es bedeutet. Oft sind wir in einer Ehe, wir gehen jetzt mal ein bisschen auf Beziehung ein, aber das kann man auch allgemein sehen, also wenn ihr jetzt irgendwie noch nicht verheiratet seid oder schon mal wart, aber noch jetzt wieder alleine seid, könnt ihr das trotzdem auf eure Beziehungen anwenden. Aber ich will jetzt mal ein bisschen Fokus auf Ehe legen. Ganz vieles in der Beziehung dreht sich darum, gemeinsam Schulter an Schulter zu stehen, Dinge gemeinsam zu tun. Ja, das sind, man ist als Teamkollege in einem gemeinsamen Projekt, man hat gemeinsame Hobbys, man muss an einem Strang ziehen. Ganz egal, worum das jetzt geht. Ja, man startet in die Ehe als Freundin, dann geht es darum, dass alles läuft. Man muss fertig studieren, Kinder bekommen, Projekte fertig machen, Haus umbauen, Schulden abbezahlen, die Eltern versorgen, Rechnungen begleichen. Dinge, die müssen funktionieren, da muss es laufen. Schulter an Schulter, man ist gemeinsam im gleichen Team, aber es geht darum zu funktionieren, zu gucken, dass es läuft. Ja, das ist gut. Es ist ein großer Teil von Beziehung, ist einfach Schulter an Schulter, ja, von Ehe. Das gehört einfach dazu. Es braucht in einer Ehe viel Schulter an Schulter, damit es läuft. Aber es ist eher ein Miteinander. Und wenn Schulter an Schulter alles ist, was man in der Ehe hat, ist es zu wenig, weil Freundschaft tiefer geht, als nur gemeinsam miteinander zu arbeiten. Denn man kann sich dann sogar, obwohl man Schulter an Schulter arbeitet, manchmal einsam fühlen, fremd. Denn es gibt noch einen anderen Aspekt von Ehe und der lautet Angesicht zu Angesicht. Also gegenüberstehen, gegenüber sind, Angesicht zu Angesicht. Was ist damit gemeint? Das bedeutet, dass man sich gegenseitig in die Augen schaut, mal das Handy weglegt, Fernseher ausmacht, einen Abend zu zweit verbringt, Date Night, Urlaub gemeinsam, auch mal über den Tag ganz bewusst Momente hat, wo man den anderen wahrnimmt, Qualitätszeit hat, sich austauscht, ehrlich voreinander ist, auch über Gefühle redet. Ja, das ist eine andere Art, Zeit miteinander zu verbringen. Und ist auch sehr, sehr wichtig. Angesicht zu Angesicht, das finde ich eigentlich sehr interessant, ist auch ein Begriff, den die Bibel ganz oft verwendet. Und zwar, um Freundschaft zu beschreiben. Da heißt zum Beispiel, 2. Mose Kapitel 33, Vers 11, heißt es, Gott sprach von Angesicht zu Mose, so wie Freunde miteinander reden. Ja? Dann gibt es noch ganz viele andere Stellen, Richter 6, 22, ich habe Gott gesehen von Angesicht zu Angesicht. 1. Korinther 13, Vers 12 finde ich noch interessant. Da sagt Paulus, jetzt aktuell leben wir auf dieser Welt und haben noch viele Fragezeichen. Wir sehen Gott nur etwas verschwommen. Ja, wir sehen ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel. Aber eines Tages, sagt Paulus, werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Angesicht zu Angesicht ist in der Bibel ein Begriff für richtig intensive Freundschaft. Ja? Und wir brauchen, damit Ehe überhaupt funktioniert oder Freundschaften funktionieren, viel Schulter an Schulter, gar keine Frage, aber das Ziel sollte sein, auch ganz bewusst Angesicht zu Angesicht Zeit haben. Das leuchtet ein. Jetzt fällt vielleicht euch was auf, nämlich, dass Männer und Frauen Freundschaften unterschiedlich leben. Ja, wenn ihr jetzt zuordnen müsstet, wo eher Männer hin tendieren, wenn sie Freundschaften leben, und wo Frauen hin tendieren, dann ist es eigentlich relativ einfach. Männer haben meistens eher so Schulter-an-Schulter-Freundschaften. Ja. Wenn du mich fragst, deine Freunde, woher kennst du die? Dann sage ich, den aus der Schule, den vom Sport, mit dem bin ich aufgewachsen, den kenne ich noch von da und da. Also ich zähle eher gemeinsame Erlebnisse, gemeinsame Hobbys, gemeinsame Projekte auf. Frauen ist eher so, die, wenn die Zeit miteinander verbringen, da wird geredet, das tauscht man sich aus, da redet man über Gefühle und über und so weiter. Also ich kann da jetzt nicht so viel dazu erzählen, kenne mich da jetzt nicht so aus, aber Männer, die können gemeinsam ein Fußballspiel angucken, Chicken Wings essen und am Ende gehen sie nachher und sagen, oh, das war eine total tiefe Zeit. Das war richtig, richtig gut. Qualitätszeit mit meinen Jungs. Es gibt's, ja. Frauen, da leben Beziehungen anders. Ja? Also da gibt es schon Unterschiede. Natürlich kann man nicht alles pauschalisieren, aber so grundsätzlich. Und es ist interessant, weil auch beides irgendwo zur Ehe dazugehört. Aber ich fand es interessant, weil es vielleicht eine Hilfe ist, zu verstehen, wie der andere Ehe versteht. Ich merke oft in meiner Ehe, dass da, wo meine Frau mich Schulter an Schulter unterstützt, da fühle ich mich extrem mit ihr verbunden, weil das etwas ist, wo ich wirklich Freundschaft fühle. Ja? Meine Frau hingegen sagt eher, da, wo du dich mal hinsetzt und mir in die Augen schaust und wir uns tief austauschen, da fühle ich mich total mit dir verbunden, weil da ist für mich Freundschaft. Und vielleicht wäre das etwas, wo ich euch wirklich mal nahelegen kann, weil mir das neu bewusst wurde auch. Liebe Frauen, wenn ihr euren Männern näher kommen wollt, dann findet heraus, was für euren Mann Schulter an Schulter bedeutet, und macht mal mit. Ja, macht Schulter an Schulter, macht Dinge mit ihm, wo er sagt, das ist für ihn Schulter an Schulter. Und andersrum, liebe Männer, wenn ihr eurer Frau ein besserer Mann sein wollt, dann musst du vielleicht besser werden bei dem Punkt Angesicht zu Angesicht. Lernen, wie man tiefe Fragen stellt, wie man nicht immer nach Lösungen sucht, wie man zuhört, wie man anwesend ist, jetzt im Moment, und tiefe Freundschaften lebt. Wollt ihr tiefe Freundschaften leben? Ja, weil ich glaube, dass das etwas ist, was uns unglaublich tief erfüllt, was uns ausmacht. Und ich wünsche mir, dass ich das selber besser lerne. Ja, mir hilft diese zwei Aspekte von Ehe, das besser zu verstehen, dass wenn ich meine Frau unterstütze, nicht unbedingt gleich heißt, dass sie sich mehr geliebt fühlt, weil sie diese Angesicht-zu-Angesicht-Aspekt viel mehr hat. Und umgedreht hilft ihr das vielleicht zu verstehen, was Schulter an Schulter für mich bedeutet. Und am Strich wünsche ich mir, dass wir neu verstehen, was Freundschaft an Wert hat. In der Bibel heißt es in Sprüche 17, Vers 17, ein Freund liebt alle Zeit. Und ich finde, das rundet das ganze Thema irgendwie ab, weil wir ja irgendwo über Beziehungen reden, Beziehungen jetzt im intimeren Sinne, da geht es ja um Liebe. Aber anhand von dieser Geschichte von Martin Luther und anhand von diesen Bibelversen merke ich auch, es geht ganz, ganz stark um das Thema Freundschaft. Und ich wünsche mir, dass wir einander gute Freunde sind und in der Beziehung ganz besondere Freunde. Und lass uns da wieder neue Freundschaft leben. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du sagst, dass du unser Freund bist. Du sagst, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und du bist für uns gestorben. Das macht dich zu dem besten Freund, den es gibt. Und damit willst du ein Beispiel sein, wie wichtig Freundschaft wirklich ist. In allererster Linie natürlich als Freund zu dir, aber du wünschst dir auch, dass jeder von uns gute Beziehungen lebt, ein guter Freund ist. Generell aber auch in Beziehung und Ehe. Du möchtest, dass wir gesunde und starke Ehen haben. Und ich glaube, dass da ein wichtiger Schlüssel ist, dass wir einander gute Freunde sind. Du möchtest das und ich glaube, dass du uns auch dabei hilfst. Es gibt, das wissen wir alle, Situationen, da ist Beziehung schwierig, da ist Freundschaft herausfordernd, man enttäuscht sich, man sagt sich vielleicht Dinge, die man im Nachhinein lieber nicht gesagt hätte. Aber es ist wichtig, trotzdem dran zu bleiben, einander zu vergeben, eben wieder neu aufeinander zuzugehen und Freundschaft zu leben. Hilf du uns dabei. Amen.